Deutschlandfunk Marktplatz.
Mit Silke Hane, guten Morgen. Und wer ein Elektroauto kauft, bekommt gerade sehr viel Geld vom Staat geschenkt. Für reine Batterieautos sind es bis zu 9.000 Euro allein vom Bund. Das macht die E-Autos attraktiv, das zeigen auch die Zulassungszahlen. Mit dem Kauf ist es aber nicht getan. Ein E-Auto braucht auch immer wieder Strom. Aber wie klappt das mit dem Laden? Zu Hause ist es natürlich attraktiv, da steht das Auto bei vielen sowieso über Nacht. Welche Möglichkeiten Eigentümerinnen und Eigentümer von Häusern haben, wie es in Mehrfamilienhäusern aussieht und für Mieterinnen und Mieter klappt mit dem Aufladen des E-Autos, das ist heute unser Thema hier im Marktplatz. Es geht um private Ladestationen, sogenannte Wallboxen. Und wenn Sie Fragen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann melden Sie sich bei uns.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Unsere Kontaktdaten und bei uns in der Sendung sind heute vier Experten. Johannes Boos, Sprecher beim Automobilclub ADAC. Der Verein bietet unter anderem Leitfäden mit Tipps auf dem Weg zum E-Auto und natürlich auch zur Wallbox. Und Johannes Boos ist uns heute Morgen aus München zugeschaltet. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Hane. Hallo.
Ebenfalls in München ist Sebastian Pertl, seines Zeichens Elektrotechniker und von der Handwerkskammer in München als Berater für Elektromobilität zertifiziert. Hallo auch, Herr Pertl.
Guten Morgen zusammen.
Finanziell gefördert werden Wallboxen vom Staat. Beantragen kann man das bei der staatlichen Förderbank KfW. Fabian Nett gehört dort zu den Produktberatern und ist heute dabei, um Fragen rund um das Förderprogramm zu beantworten. Guten Morgen auch an Fabian Nett.
Schönen guten Morgen.
Und last but not least, wer sein Elektroauto zu Hause laden will, der muss das beim Stromanbieter anmelden und abrechnen natürlich auch. Manche bieten dafür sogar eigene Tarife an. Energieversorger und Netzbetreiber, die sind unter dem Dach des Verbands der Energie- und Wasserwirtschaft versammelt und dessen Experte für E-Mobilität ist Jan Strobel. Hallo, Herr Strobel.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Johannes Boos vom ADAC, wie ist Ihre Empfehlung? Sollte man sich vor dem Kauf eines E-Autos unbedingt auch mit der Frage nach einer Ladebox zu Hause auseinandersetzen?
Klar, das geht Hand in Hand. Wenn ich ein E-Auto mir anschaffen möchte, dann muss ich natürlich auch überlegen, wo lade ich das auf? Grundsätzlich kann es bei der Installation einer Wallbox zahlreiche Herausforderungen geben, regulatorischer Art, technischer Art. Aber die gute Nachricht, glaube ich, und die muss man vorwegschicken, ist, es ist wirklich nichts unlösbar. Grundsätzlich ein bisschen einfacher ist es im Einfamilienhaus. Da haben Sie ja nur in Anführungszeichen die technischen Herausforderungen, aber eben nicht den Abstimmungsbedarf mit dem Vermieter zum Beispiel oder mit anderen Eigentümern in der Wohnanlage. In einem Mehrfamilienhaus, da ist man immer in einem größeren Projekt zusammen mit Experten, aber wie gesagt, nichts ist unlösbar.
Zu den technischen Herausforderungen gleich mal vorweg, Herr Pertl, mit einer Haushaltssteckdose ist es nicht getan, oder?
Ja, eine Haushaltssteckdose kann man zur Not mal verwenden. Dafür liefern auch die meisten Elektroautohersteller ein sogenanntes Notladegerät mit. Auf Dauer ist es aber definitiv keine gute Lösung. Da sollte man sich schon eher eine Wallbox anschaffen.
Ist das auch gefährlich?
Es kann auch gefährlich werden tatsächlich. Diese haushaltsüblichen Steckdosen, die sind nicht für diese dauerhafte Belastung beim Laden eines Elektrofahrzeugs ausgelegt. Und da kann es durchaus mal dazu kommen, dass eine Steckdose zu heiß wird oder das verlegte Kabel in der Wand zu heiß wird und es da irgendwie zu schmoren anfängt.
Mhm. Herr Strobel, wie sieht es denn aus? Muss man den Netzbetreiber informieren, wenn man sich jetzt eine Wallbox fürs Elektroauto zu Hause einbauen will? Muss man das vorab klären? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
Also es ist richtig, es besteht eine sogenannte Meldepflicht gegenüber dem Netzbetreiber, aber das übernimmt in der Regel der Installateur. Also eine Wallbox sollte man auch nicht sich selber an die Wand schrauben. Das wird Herr Pertl sicherlich bestätigen, sondern das sollte ein zugelassener Elektroinstallateur machen und der übernimmt auch die Meldung gegenüber dem Netzbetreiber.
Denn eine Wallbox, die wird an Starkstrom angeschlossen, Herr Pertl. Das heißt, das ist nichts für Laien. Oder wie sieht es aus?
Ja, definitiv nichts für Laien. Also man sollte da immer den Experten zu Rate ziehen, einen Elektriker, der die Sache dann installiert. Sie haben jetzt gesagt, eine Wallbox wird an Starkstrom angeschlossen. Also Starkstrom ist ja eher umgangssprachlich und bedeutet eigentlich, man schließt es dreiphasig an. Also man hat hier eine große Leistung zur Verfügung. Es gibt tatsächlich auch Wallboxen, die ein Fahrzeug einphasig versorgen. Das kann man sich dann einfach so vorstellen, dass man weniger Leistung bekommt. Und ja, wenn man so ein Elektrofahrzeug lädt, da fließen schon sehr hohe Ströme. Und da sollte die Hausinstallation dann auch entsprechend gestaltet und überprüft werden von einem Elektriker. Mhm. Sonst kann es hier zu Sach- und auch Personenschäden kommen.
Da sind wir schon bei den technischen Feinheiten. Bevor wir jetzt zu tief in die Elektrotechnik einsteigen, vielleicht nochmal die Frage an Herrn Boos. Der ADAC empfiehlt 6 Schritte bis zur Wallbox. Die Technik steht sicherlich da am Anfang. Wie genau würden Sie vorgehen?
Also wenn wir jetzt die 6 Schritte en Detail durchgehen, dann brauchen wir ein bisschen, aber es ist natürlich klar, irgendwie, ich sollte mich zunächst mit möglicherweise dem Vermieter oder auch Mitstreitern in der Wohnanlage zusammentun und einfach mal sondieren, wer denn Interesse an einer E-Lademöglichkeit hat, weil es natürlich gerade in einem Mehrfamilienhaus ein immenser Unterschied ist, ob man jetzt eine von 20 Parteien ist, die eine Wallbox möchte oder ob man eben mit 4 oder 5 anderen dieses Interesse teilt. Und je mehr Interessenten sich eben zusammenfinden für Elektromobilität, desto wichtiger wird, und das werden die Elektriker auch bestätigen, desto wichtiger wird natürlich die Skalierbarkeit dann der Ladeinfrastruktur, also die Möglichkeit zur Erweiterung, und natürlich auch das Lastmanagement wird dann bedeutsam. So ein Lastmanagement verteilt eben die verfügbaren Reserven im Hausstromnetz auf die E-Autos, die gerade angeschlossen sind. Und wenn man eben zu mehreren ist, noch ein Punkt, dann sinken natürlich auch die Kosten für den Einzelnen. Und gerade wenn man in einer Eigentümerversammlung zum Beispiel das Projekt durchboxen in Anführungszeichen muss, dann wird natürlich auch die Beschlussfassung erleichtert, wenn man nicht alleine dasteht, sondern mit mehreren Mitstreitern an einem Strang zieht.
Die Information also ist der erste Planungsschritt. Dann ein Modell aussuchen. Wie geht's weiter?
Dann muss man einen Kostenvoranschlag natürlich erstmal sich einholen. Also wir haben es schon angesprochen, ein Elektrofachbetrieb muss dann die ausgewählte Ladelösung am Ende installieren. Da ist wichtig, dass man zum Beispiel klärt, gerade wenn man zu mehreren ist, wie der Ladestrom gezählt, wie er auch abgerechnet wird. Und das alles muss man mit der Eigentümerversammlung bzw. mit dem Vermieter oder mit der Hausverwaltung klären. Es gibt ja unterschiedliche Szenarien. Entweder man ist Eigentümer im Eigenheim, da haben wir schon gesprochen, da ist es relativ einfach. Man ist Eigentümer einer Wohnung in einer Eigentümergemeinschaft, man ist Mieter in so einer Eigentumswohnung oder eben Mieter in einer reinen Mietanlage, die zum Beispiel im Eigentum von einer Wohnungsbaugesellschaft zum Beispiel ist. Das sind alles 4 Szenarien, wo die Schritte ein bisschen anders sind. Vorteil zum Beispiel für die, die jetzt in einer reinen Mietanlage wohnen, da gibt es keine Fristen wie zum Beispiel die Eigentümerversammlung. Wenn ich die Eigentümerversammlung brauche, um das Projekt anzuschieben, die ist in der Regel einmal im Jahr, dann habe ich vielleicht gerade eine Frist verpasst, muss auf jeden Fall ein Jahr mindestens warten, bis das Projekt angeschoben wird. Diese Fallstricke habe ich zum Beispiel nicht in der reinen Mietanlage. Das geht aber dann jetzt schon sehr ins Detail, was die einzelnen Schritte angeht.
Was würden Sie denn sagen, wie lange muss man ungefähr einplanen vom Gedanken bis man das Auto auch wirklich laden kann?
Das ist tatsächlich unterschiedlich. Das kommt auch auf die Verfügbarkeit eines Elektrobetriebs vor Ort an. Es gibt ja auch unterschiedliche Szenarien, wo man jetzt eine Wallbox kaufen kann. Wenn ich jetzt eine Wallbox im Internet bestelle und dann versuche vor Ort einen Elektriker zu finden, der mir das Ding installiert, dann sage ich auch vielleicht mal viel Spaß. Das wird dann eher schwierig, wenn das jetzt irgendwie aus einer Hand kommt und der Elektromeister eben mir die Wallbox verkauft und gleich installiert, ist es dann vielleicht auch ein bisschen einfacher. Aber vom Gedanken bis dann wirklich Strom fließt, würde ich 2-3 Monate durchaus einkalkulieren.
Herr Nett von der KfW, jetzt hat der Bund ja die Mittel für die Förderung von privaten Ladepunkten nochmal aufgestockt. Das heißt, die Nachfrage ist durchaus da. Wie viel Zeit sollte man ungefähr einplanen, wenn man Fördermittel bei der KfW beantragen will? Würden Sie das im Rahmen dieser 2-3 Monate sehen oder muss man dann nochmal extra ein halbes Jahr draufschlagen? Wie sieht's aus?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass man, sobald man das plant und dann auch tatsächlich die Umsetzung ansteuern möchte, das heißt, bevor man auch tatsächlich diese Ladestation bestellt, dass man den Antrag bei der KfW stellen sollte. Ja, und das empfehlen wir auch und das sagt das Bundesministerium für Verkehr ja auch. Stellen Sie einen Antrag, solange die Fördermittel halt da sind. Und dementsprechend ist es nie zu spät, wenn man vor Liefer- und Leistungsvertrag, also vor der Bestellung dieser Ladestation den Antrag bei der KfW stellt. Und ab da hat man ja dann tatsächlich diese 9 Monate Zeit, bis diese Ladestation auch dann installiert sein muss, bis die Nachweise kommen sollen. Dementsprechend ist meine Empfehlung da, schnell wie möglich.
Das heißt, man muss nicht schon die bezahlte Rechnung einreichen, sofort bei Antragstellung.
Nein, nein. Die Antragstellung muss dann erfolgen, bevor der Liefer- und Leistungsvertrag, also diese Bestellung, erfolgt. Das ist wichtig. Die Nachweiseinreichung mit den ganzen Rechnungen, die dann damit zusammenhängen, die erfolgt dann später, wenn alles fertig installiert ist.
Jetzt haben wir also schon ein bisschen theoretisch darüber gesprochen, wie die Planung einer Wallbox fürs eigene Zuhause in der Praxis für Unerfahrene läuft. Das hören wir jetzt in einem Beitrag. Mein Kollege Thomas Wagner hat eine Familie getroffen, die es eigentlich erstmal leicht hat. Sie wohnt nämlich in einem Eigenheim. Auf welche Schwierigkeiten sie trotzdem gestoßen sind, das hören Sie in seiner Reportage.
Von der Haustür sind es nur ein paar Schritte.
Jetzt sind wir im Carport, in dem das Elektrofahrzeug dann parken soll. Und hier brauche ich dann natürlich auch die Wallbox.
Martin Diemel aus Friedrichshafen zeigt auf eine freie Fläche ganz hinten im mit Holz verkleideten Carport, gleich neben seinem Einfamilienhäuschen.
Der Wallbox ist so ein Wandladegerät, die ist etwa einen halben Meter hoch und 30 Zentimeter breit und 10 Zentimeter tief und kann dann an der Hauswand hängen.
Doch noch ist von dem Gerät nichts zu sehen. Zum ersten Mal hat sich Martin Diemel ein reines Elektroauto bestellt. Bis dahin ist also noch ein bisschen Zeit. Die braucht man aber auch. Denn einfach mal so eine Wallbox bestellen und einbauen, ist nicht.
Also man darf das nicht selbst machen, sondern das muss ein Elektriker machen. Und der muss sich dann zuerst mal angucken, ob man in diesem Haus überhaupt eine Wallbox installieren kann. Und das ist davon abhängig, wie die Elektroinstallation im Haus aussieht. Wie alt die ist oder ob der Sicherungskasten dafür geeignet ist. Davon ist das alles abhängig und das muss sich erst mal ein Elektriker ansehen.
Und gegebenenfalls Vorschläge machen, wie ein Haus entsprechend nachgerüstet werden muss. Martin Demel läuft über eine Steintreppe hinab in den Keller seines Hauses.
So, hier ist der Sicherungskasten. Vom Hausanschluss geht hier die Leitung zum Stromzähler und zu den ganzen Sicherungen. Und hier muss jetzt noch ein zweiter Zähler angebaut werden und dafür braucht man erstmal Platz.
Ein Glück. Im Keller ist noch genug Fläche an der Wand für den zweiten Zähler, der ausschließlich festhält, wie viel Strom denn in die Wallbox fließt.
Das ist deswegen wichtig, weil man den Strom für das Elektrofahrzeug ja möglichst aus Ökostrom beziehen soll.
Denn nur dann fließen Zuschüsse, beispielsweise jene 900 Euro, die der Bund über die KfW-Förderbank für die Installation einer Wallbox überweist. Das entspricht bei einem Eigenheim in etwa einem Drittel der gesamten Installationskosten. Und wenn der Eigentümer sein Haus nicht ohnehin mit Ökostrom beliefern lässt, ist der zweite Zählerkasten unerlässlich.
Für das normale Einfamilienhaus, die KfW-Förderung, Voraussetzung muss eine 11 kW-Ladebox sein und Ökostrom muss darüber betankt werden oder es muss eine PV-Anlage mit in Verbindung stehen zu der Ladebox. Oder beides, das erleben wir auch im Moment.
So Markus Keller, Vertriebsleiter des kommunalen Energieversorgers Stadtwerk am See in Friedrichshafen. In Wohnanlagen mit mehreren Eigentümern gestaltet sich der Einbau einer Wallbox komplizierter.
Früher war das so, dass ja alle zustimmen mussten, alle Eigentümer.
Das allerdings hat sich geändert.
Mittlerweile gibt es ein neues Wohnungseigentümergesetz und hier reicht die einfache Mehrheit aus, dass sowas umgesetzt werden kann.
Hat die Eigentümergemeinschaft einer Wohnanlage erst einmal mehrheitlich grünes Licht gegeben, könne ein Wohnungseigentümer eine Wallbox ohne weiteres vor seinem Tiefgaragenplatz installieren. Markus Keller rät hier allerdings zu Absprachen mit den übrigen Miteigentümern der Wohnanlage, denn die könnten ja ebenfalls auf den Geschmack der Elektromobilität kommen.
Weil dann, wenn der zweite oder dritte kommt, wie baut man dann die ganze Ladeinfrastruktur auf? Wem gehört welches Kabel? Also unsere Empfehlung, wenn ein größeres Objekt hier ans Netz soll für Ladeinfrastruktur, dann braucht es immer eine Planung, eine vernünftige. Und dazu bieten wir auch einen so einen Standort-Check an, inwieweit hier die Möglichkeit besteht, die Ladeinfrastruktur aufzubauen.
In Wohnanlagen sollte man vor der Installation einer Wallbox solch einen Standort-Check auf den Weg bringen, rät Markus Keller. In der Regel gäbe es bei der Installation mehrerer Wallboxen hinsichtlich der Stromversorgung keine Probleme, weil E-Autos vorzugsweise nachts nachgeladen werden.
So ein Hausanschluss hat gewisse Kapazitäten, die tagsüber eng sind, aber nachts durchaus deutliche Reserven zur Verfügung stehen, die man dann komplett für die Ladevorgänge zur Verfügung stellen kann.
Ja, intelligentes Management der Ladebox. Das war ein Beitrag von Thomas Wagner über Voraussetzungen und Hürden auf dem Weg zu einer eigenen Wallbox. Gehen wir näher auf die Suche nach seinem individuellen Modell oder Ihrem individuellen Modell ein. Herr Nett, die KfW fördert ja nicht alle Modelle. Wenn ich staatliche Förderung beantragen will, muss die Wallbox dann bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
Ja, an diese Ladestationen sind gewisse technische Voraussetzungen geknüpft, wie beispielsweise bildirektionale Schnittstellen etc. pp. Also, dass es auch möglich ist, diese Wallboxen intelligent steuern zu lassen. Aber wenn ich jetzt auf jedes einzelne Detail da eingehen würde, wäre ich sehr lange dran. Die ist in unserem Merkblatt verknüpft und die Kunden haben die Möglichkeit, diese auch explizit nachzulesen. Wichtiger ist es aber eher für die Hersteller, die gucken können, ja, erfüllt die Wallbox, die ich anbiete, diese Voraussetzung, die die KfW da in diesem Merkblatt festgelegt hat. Die setzt sich dann mit uns in Verbindung, kann sich auf eine entsprechende Liste setzen lassen, wo alle förderfähigen Ladestationen, die die KfW fördert, draufstehen und die der Kunde einfach einsehen kann, die ihm dann helfen, die richtige Wallbox zu finden, die auch noch gefördert wird.
Wissen Sie aus dem FF, wie viele Modelle aktuell grob gefördert werden von der KfW?
Es sind über 300.
Gut, da hat man ja dann eine Auswahl. Herr Boos, viele Autobauer bieten ja mittlerweile eigene Ladeboxen an. Empfiehlt sich das unbedingt oder lohnt immer der Vergleich mit anderen Anbietern, also unabhängigen Anbietern?
Also ganz grundsätzlich, wir hatten ja vorher schon über dreiphasiges, einphasiges Laden über die 11 kW Wallbox gesprochen. Das wäre sozusagen unsere Empfehlung, eine dreiphasige 11 kW Wallbox zu nehmen. Einphasig eine Wallbox anzuschließen, das geht schon auch. Das ist aber wenig sinnvoll, wenn Sie schon jetzt das Geld mal in die Hand nehmen. Es gibt allerdings ein paar Fahrzeuge, die sich sowieso nur einphasig laden lassen. Dann könnte man da nochmal irgendwie überlegen. Um jetzt auf die Wallboxen von den Herstellern einzugehen, da gibt es zum Beispiel Wallboxen von BMW und für Tesla. Die sind aber nur für die Kunden des jeweiligen Herstellers verfügbar. Also die kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein VW-Elektroauto habe, kann ich mir dann die BMW-Wallbox nicht montieren. Bei VW ist es wiederum anders. Da gibt es eine Wallbox, die auch für Nicht-VW-Fahrer verfügbar ist. Die kann ich also auf dem freien Markt kaufen. Diese Wallboxen der Hersteller haben wir beim ADAC in unseren Wallboxen-Tests bislang nicht untersucht. Da liegt der Fokus einfach auf Wallboxen, die für jedermann am Markt frei zugänglich sind. Der Vorteil bei diesen Herstellerboxen ist vielleicht, dass es diese Box in Kombination mit einem Neuwagen eben zu einem besonders günstigen, symbolischen Preis, manchmal sogar kostenlos gibt. Da wird dann die Box mit der KfW-Förderung verrechnet und dann bekommen Sie die Box sozusagen umsonst, weil der Hersteller meinetwegen die 150, 200 Euro für die Box dann noch mit drauf zahlt. Wichtig, da ist dann immer die Installation nicht mit drin. Das ist also dann nur die reine Wallbox. Die Installationskosten können dann ja unterschiedlich hoch sein. Wir haben gerade den Fall aus Friedrichshafen gehört, wo beispielsweise eine Zuleitung in den Carport gelegt werden muss. Wenn Sie jetzt mehrere Meter Boden aufbuddeln müssen, um da eine Leitung zu verlegen, dann ist es natürlich ungleich schwieriger und kostenintensiver, als wenn Sie beispielsweise nur durch eine dicke Wand meinetwegen durch müssen aus der Garage und schon im Sicherungskasten drin sind.
An dieser Stelle, Herr Strobel, die Frage an Sie. Wenn jetzt eben so ein Anschluss neu verlegt werden muss, kann da der Energieversorger weiterhelfen?
Der kann auf jeden Fall weiterhelfen. Das macht auch sicherlich Sinn, möglichst frühzeitig mit dem Energieversorger, wie auch in dem Fall dargestellt, zu sprechen, um zu klären, wie dort die Verhältnisse sind. Das kann der Elektroinstallateur machen, aber auch die direkte Anfrage beim Energieversorger ist sicherlich hilfreich, auch deshalb, weil der Energieversorger zum einen weiterhelfen kann, was jetzt den direkten Anschluss angeht. Also ob dort problemlos der Netzanschluss zur Verfügung steht, ob die Leistung passt etc. oder ob dort Nacharbeiten notwendig sind, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass natürlich auch die Energieversorger entsprechende Produkte in petto haben, teilweise auch inklusive Wallbox, inklusive entsprechenden Ladestromtarif, um eben das Thema auch im Feld voranzubringen.
Also auch, ich nenne es mal so, rundum Sorglospakete.
Genau.
Und mit welchen Kosten muss man jetzt ungefähr rechnen, falls der Anschluss noch nicht perfekt da liegt, wo er sein sollte? Lässt sich das sagen?
Ja, das Herr Boos hat es ja eingangs auch schon mal gesagt. Da haben wir eine große Bandbreite an Szenarien. Die eine zentrale Frage kam auch in dem Beispiel aus Friedrichshafen schon zur Sprache, nämlich die Frage, brauchen Sie einen zweiten Zählerplatz? Wenn dem nicht so ist, dann ist die ganze Installation sicherlich eher problemlos zu bewerkstelligen. Zweiter Zählerplatz ist erstmal eine Platzfrage. Das geht dann aber weiter bis hin zu, wenn Sie eine also in einer größeren Wohnungsgemeinschaft leben und in der Garage mehrere Wallboxen installieren, dann eben hin bis zu der Frage, müssen Sie den Netzanschluss ertüchtigen oder brauchen Sie im Zweifelsfall noch einen zweiten Netzanschluss? Deswegen, was auch die anderen Teilnehmer ja schon mehrfach gesagt haben, möglichst früh sich diesem Thema zu widmen, ist definitiv sinnvoll, um den Prozess möglichst frühzeitig anstoßen zu können und dann, wenn das Elektrofahrzeug dann auch verfügbar ist, auch die Wallbox zu Hause verfügbar zu haben, denn es ist und bleibt einfach die günstigste Art und Weise und auch eine sehr komfortable Art und Weise, um das Fahrzeug zu laden.
Ja, und mit der frühzeitigen Beschäftigung helfen wir unseren Hörerinnen und Hörern heute auf die Sprünge. Wallbox und Co., wie der Strom zu Hause zum Elektroauto kommt, das ist heute unser Thema. An dieser Runde nehmen heute teil der Energieberater Sebastian Pertl, der Experte für E-Mobilität vom Energieversorgerverband BDEW, Jan Strobel, Fabian Nett von der staatlichen Förderbank KfW und Johannes Boos vom ADAC. Wenn Sie Fragen haben an unsere Expertenrunde, dann kontaktieren Sie uns gerne zum Beispiel über marktplatz@deutschlandfunk.de oder rufen Sie an. Und das hat heute Morgen schon Herr Suckert gemacht. Guten Morgen, Herr Suckert.
Einen guten Morgen aus Hildesheim.
Herr Suckert, Sie fahren ein Hybridauto, haben Sie unserem Hörertelefon schon verraten. Ist es ein Plug-in-Hybrid?
Ja, genau. Also Vorgeschichte vielleicht dazu. Ich habe 2015 nochmal gebaut und habe mir seit 2018 eine Solaranlage auf mein Dach bauen lassen, eine PV-Anlage, und habe schon mal in weiser Voraussicht von meinem Sicherungskasten zu einem Stellplatz vor dem Haus, der allerdings nicht überdacht ist, ein 5x6 mm Kabel verlegen lassen. So, und jetzt habe ich den 2er BMW mir als Plug-in-Hybriden gekauft. Der soll im April geliefert werden und der Verkäufer hat mir ausdrücklich empfohlen, nicht mit einer Wallbox zu laden, sondern mit dem mitgelieferten Kabel. Und meine Frage ist, nachdem mein Elektromeister gesagt hat, das sieht ja ein bisschen kritisch, welche Aussage ist denn nun richtig?
Wie würde das unser Elektrotechniker in der Runde sehen? Sebastian Pertl, wie ist das bei Hybridautos?
Ja, das ist eine typische Frage. Generell muss man sagen, dass oft Autoverkäufer noch nicht so gut geschult sind, was jetzt das Laden von den Elektrofahrzeugen angeht. Das heißt, da werden dann auch manchmal Sachen empfohlen, die man nicht unbedingt machen soll. Also ich würde nicht dauerhaft mit dem Notladegerät, das mitgeliefert wird, an der Steckdose laden, schon gar nicht im Außenbereich. Und Sie haben ja auch gesagt, dass Sie 2018 eine PV-Anlage gebaut haben. Und da ist ja auch die Frage, wie kann man denn den Strom dieser PV-Anlage intelligent nutzen beim Laden? Und wenn Sie mit diesem mitgelieferten Ladegerät laden, dann haben Sie normalerweise keine Möglichkeit der Kommunikation zwischen Ladegerät und PV-Anlage. Also dass zum Beispiel der PV-Strom, der überschüssig ist und ins Netz eingespeist würde, dass der stattdessen dann fürs Elektroauto oder für den Plug-in-Hybrid genutzt werden kann.
Das heißt, wenn ich kurz nachfragen darf, bei eine Wallbox steuert sozusagen intelligent die Kommunikation zwischen der Solaranlage auf dem Dach, der möglichen, und dem Auto selbst. Und überschüssiger Strom wird ins Netz geführt, oder?
Genau, das ist nicht zwangsweise so, aber es gibt natürlich Modelle, die das können. Dafür muss natürlich auch eine Kommunikation zwischen der Wallbox und der PV-Anlage beziehungsweise dem Zähler, der im Haus misst, wie viel Strom in das Haus reingeht oder aus der PV-Anlage ins Netz geht. Da muss eine Kommunikation stattfinden. Und ja, wenn man das möchte, dann kann man das Ganze so konfigurieren, dass dann der Strom, der aus der PV-Anlage kommt und stattdessen ins Netz eingespeist würde, dass der ins Auto geht und man damit einen finanziellen Vorteil hat.
Mhm. Herr Suckert, beantwortet das Ihre Frage?
Prinzipiell ja, also technisch gesehen macht die Wallbox auf jeden Fall Sinn. Meines Wissens nach wird sowieso automatisch der Solarstrom erstmal zum Eigenverbrauch verwendet, was bei den momentanen Stromkosten und den 6 oder 7 Cent, die ich momentan vergütet bekomme, wenn ich einspeise, Sinn macht.
Mhm. Damit sind wir auch schon bei den Kosten und da hat uns noch ein zweiter Hörer angerufen, der auch zum Thema Kosten eine Frage hat. Wenn Sie einverstanden sind, switche ich jetzt mal gerade zu Herrn Lorenz, nämlich guten Morgen, Herr Lorenz.
Einen schönen guten Morgen in die Runde. Ich freue mich.
Sie haben eine Frage zum Thema private Ladestation versus öffentliche Ladung.
Ich habe ein Reihenhaus auf dem Lande, hier nördlich von Karlsruhe, und das Trafohäuschen ist entfernt etwa 100 Meter, nicht mal mehr. Nun ist die Frage, ich beziehe meine Energie zur Zeit von der Schwarzwald Energie Kalf. Der Grundversorger ist wahrscheinlich die ENB in Baden-Württemberg. Die haben ja Windparks und haben denn die jetzt diesen sogenannten Öko-Energie oder Strom? Oder muss ich mich da erstmal schlau machen?
Herr Nett, wenn man KfW-Förderung beziehen möchte, dann soll es Ökostrom sein, oder?
Genau, also bei uns ist es wichtig, dass der Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien beziehungsweise aber auch regenerativen Energien, wird ja auch häufig verwendet, besteht. Und wenn man sich jetzt nicht explizit sicher ist, ob der vorhandene Stromvertrag diese Anforderung halt erfüllt, empfehlen wir da einfach nochmal auf den Stromlieferanten zuzugehen und da mal nachzufragen.
Warum werden denn die Ladepunkte, die öffentlichen, so unterschiedlich, die Preise unterschiedlich so groß?
Herr Boos, da hat der ADAC ja schon viel zu veröffentlicht zu den verschiedenen Tarifsystemen. Würden Sie sagen, je nachdem, welche öffentlichen Ladesäulen man in der Gegend so hat, ist es vielleicht sogar günstiger, die zu benutzen, statt sich eine eigene Wallbox zu installieren? Verzeihung?
Na, grundsätzlich ist es ja immer sinnvoll, das Auto dort zu laden. Das ist ja der Reiz einer Wallbox, wo es lange steht und es ist entweder beim Arbeitgeber. Wenn ich jetzt einen Dienstwagen habe und beispielsweise in der Tiefgarage des Arbeitgebers laden kann, ist das natürlich sinnvoll. Wenn ich das Auto zu Hause geparkt habe, dann ist es natürlich sinnvoll, das Auto auch zu Hause zu laden bzw. laden zu können. Die öffentlichen Ladesäulen, das ist ja nichts, wo ich das Auto über Nacht stehen lassen sollte, sondern da fahre ich eigentlich für den Ladevorgang hin, fahre nach dem Ladevorgang dann auch wieder weg. Und natürlich kann ich dort auch Strom ziehen, dort auch laden. Da sehen wir aber vom ADAC, dass die Preistransparenz tatsächlich noch sehr zu wünschen übrig lässt. Da weiß man im Zweifelsfall noch gar nicht mal nach dem Ladevorgang, wie viel man denn jetzt wirklich irgendwie bezahlen muss. Das sieht man unter Umständen erst im zweiten Schritt dann auf der Rechnung, die dann per E-Mail kommt. Also das ist nicht so wie bei der Tankstelle, wo Sie groß an der Preistafel sehen, ein Liter super E10 kostet das und das oder eine Kilowattstunde kostet eben das und das. Das ist noch nicht so weit. Und das ist eben auch unsere Forderung eigentlich in den Markt hinein, dass das Laden eines E-Autos an öffentlichen Ladesäulen nicht komplizierter oder intransparenter sein sollte als das Tanken eines konventionellen Kraftstoffs an der Tankstelle.
Ist ja auch quasi ein Wettbewerbsnachteil für diese Technologie. Herr Strobel, wie sieht es denn aus mit den Tarifen? Man wird ja als E-Autofahrer vielleicht zu einem in privaten Verhältnissen Großverbraucher, nenne ich es mal, für Strom. Kann man dann damit rechnen oder verhandeln vielleicht auch mit dem Energieversorger, dass man dann weniger pro Kilowattstunde bezahlt?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass man mit Blick auf seinen Jahresverbrauch schauen sollte, bei welchem Energieversorger man ist. Da gibt es ja auch ausreichend Vergleichsportale, die dort auch mögliche Ersparnisse berücksichtigen und auch berücksichtigen, ob das ein 100% Ökostromtarif ist oder nicht, also um auch den Anforderungen der KfW an der Stelle gerecht zu werden. Das ist auf jeden Fall sinnvoll und auch problemlos möglich und auch der Wechsel danach zu einem anderen Versorger ist im Zweifelsfall problemlos möglich. Laden zu Hause, wenn ich das noch kurz anfügen darf, der vorherige Punkt ist in der Regel auch die günstigere Variante, als es im öffentlichen Bereich zu laden, was auch ganz einfach daran liegt, dass öffentliche Ladeinfrastruktur eine zusätzliche Infrastruktur ist, die natürlich auch irgendwo Kosten verursacht und auch entsprechend die dann auch bezahlt werden müssen über den Preis, den man dort an der Ladesäule abgibt. Und was man, glaube ich, auch noch berücksichtigen muss, bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur haben sie eine ziemlich große Spreizung in dem, was es kostet, dort zu laden, allein zwischen Normalladestationen und Schnellladestationen. Das liegt an den Ladeleistungen und daran, dass eine Schnellladestation in der Regel teurer ist in der Anschaffung, im Bau und im Betrieb als eine Normalladesäule. Und dementsprechend sind auch die Normalladetarife, die heute übrigens standardmäßig KWH-basiert sind, also da haben sie auch einen festen Tarif und eigentlich keine Überraschung, sodass Normalladesäulen dort in der Regel dann die günstigere Variante sind, aber sie dauern dann halt auch länger. Das heißt, das muss man sich gut überlegen, möchte ich jetzt hier länger stehen und laden, wie Herr Buch schon sagte, oder habe ich es eilig und möchte das Fahrzeug innerhalb eines eingeschränkteren Zeitraums auf eine gute Batterieladung bringen, dann ist es sicherlich die Schnellladesäule. Aber das muss das Auto auch können.
Das definiert sich ja, also die Ladezeit dann nach der Leistung, also 11 kW oder 22 kW, oder?
Ganz genau, nach der Ladeleistung der Ladesäule, aber auch nach dem, was das Fahrzeug kann. Also wenn Sie beispielsweise eine 350 kW Ladesäule sehen, Schnellladesäule, die gibt es heute, aber die meisten Fahrzeuge können nur 100 oder 150 kW laden. Das heißt, Sie nutzen dann nicht die 350 kW der Ladesäule als maximale Ladeleistung, sondern die des Fahrzeugs.
Zum das Thema, ja.
Es ist eine etwas andere Welt als das Tanken. Ich glaube, da müssen wir uns alle noch ein bisschen dran gewöhnen.
Uns hat auch noch eine Frage erreicht per E-Mail von Ralf Dannhauer, der fragt, genau zu dieser Frage, alte Welt, neue Welt sozusagen, ob in typischen Wohnbebauungen das Netz ausgelegt ist dafür, dass sich alle in Anführungszeichen, also Bewohnerinnen, Bewohner des Hauses, eine Wallbox montieren. Er fragt, ob es ratsam ist, dann jetzt so schnell wie möglich eine zu montieren, um quasi die Anschlussleistung beim Versorger ja zu reservieren. Und er hat auch noch eine Frage an Sie, Herr Strobel. Wie sehen die Ausbaupläne aus, um zukünftig breitflächig die Versorgung mit Ladeinfrastruktur zu gewährleisten? Da spricht er das Thema Netzausbau an. Das ist ja sicherlich auch ganz spannend.
Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage. Es ist auch in Ihrem Beispiel zur Sprache gekommen, gerade was Wohnungseigentumsgesellschaften angeht und mehrere Stellplätze in der Garage, ist es natürlich ein Thema, wann ist dort die Kapazität ausgeschöpft, sodass die Haustechnik oder eben gerade auch der Netzanschluss nochmal ertüchtigt werden muss, was zu Zusatzkosten führt, die natürlich dann auch diejenigen tragen, die dort ihre Wallboxen installieren lassen. Deswegen muss man sich dieses Thema schon genau angucken und die Frage stellen, wann man dort seine Installation macht. Ganz grundsätzlich hat der Gesetzgeber über die Anpassung des Miet- und Wohnungseigentumsrechts die Installation erleichtert. Was jetzt die rechtliche Seite angeht, was die technische Seite angeht, ist es so, dass man dort auch verschiedene Varianten haben kann. Sie können in Anführungsstrichen einfach nur stumpf Ihre Wallboxen installieren und Strom beziehen. Sie können aber auch das ist schon angesprochen worden, sich ein Energiemanagementsystem installieren, das dann die Last regelt und darüber auch die Netzanschlusskosten optimiert. Das ist sicherlich in der größeren Wohnungseigentumsgemeinschaft sinnvoll, um dort eben optimal den Netzanschluss und damit auch die Kosten auszulegen.
Das wurde jetzt vereinfacht, das haben Sie schon angesprochen. Da geht es um das Wohnungseigentumsgesetz. Das wurde Ende des Jahres reformiert für BesitzerInnen von Eigentumswohnungen. Unter welchen Umständen, Herr Boos, kann man jetzt auf eigene Kosten eine Wallbox auf Gemeinschaftseigentum errichten?
Also letztendlich ist es so, dass die Eigentümerversammlung ihrem Antrag auf Installation einer Wallbox oder dem Antrag ihres Vermieters, wenn sie jetzt der Mieter in dieser Wohnung sind, nicht mehr ablehnen kann. Die Eigentümerversammlung darf nur noch sozusagen mitentscheiden über die Ausgestaltung der Maßnahme. Aber gerade wenn man Mieter ist, dann ist es natürlich schwierig und da sehen wir zwar, dass die Reformen in die richtige Richtung gehen, aber wir sehen in der aktuellen Situation eben noch keine absolute Gleichstellung zwischen Eigentümern und Mietern in einer Eigentumswohnung, denn der Mieter hat immer noch keine Möglichkeit, Möglichkeit, seinen Antrag direkt bei der Eigentümergemeinschaft zu stellen, sondern das muss er erstmal über den Vermieter tun. Und ob der Vermieter das dann in seinem Sinne durchsetzt, das ist eben nicht hundertprozentig sicher. Und jetzt werde ich mir als Mieter, gerade wenn ich irgendwo in der Großstadt lebe, wie München zum Beispiel oder Berlin oder Frankfurt oder Köln, werde ich es mir natürlich überlegen, ob ich mich anlegen möchte mit dem Vermieter, wenn er da nicht hundertprozentig spurt, in Anführungszeichen. Und wenn er das eben nicht tut, ob ich dann den Schritt gehe, diese Erlaubnis dann eventuell auch einklagen zu wollen. Da wird sicherlich erst in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren die Rechtsprechung zeigen, wie leicht oder wie schwer es eben ist, für Mieter ihren Anspruch dann auch tatsächlich durchsetzen zu können.
Hat man denn überhaupt bei allen Vermietungsformen auch diesen Anspruch oder gibt es den bei kommunalen, bei privaten Unternehmen, bei großen Vermietungskonzernen und privaten Vermieterinnen und Vermietern?
Den gibt es grundsätzlich immer. Als Eigentümer gilt jetzt für mich das reformierte Wohnungseigentumsgesetz. Als Mieter gilt für mich das reformierte Mietrecht. Und wie vorher schon erwähnt wurde, manchmal habe ich da ein bisschen einen Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer reinen Mietanlage wohne, die zum Beispiel im Eigentum einer Wohnungsbaugesellschaft ist, dann habe ich nicht diese Frist mit der Eigentümerversammlung, auf die ich gucken muss, sondern dann kann ich meinen Antrag irgendwann einreichen. Bei der Eigentümerversammlung, die nur einmal im Jahr stattfindet, habe ich ja möglicherweise die letzte Frist gerade so verpasst. Also da gibt es dann durchaus Feinheiten, aber grundsätzlich kann ich in einer Tiefgarage einer Mehrfamilienwohnanlage jetzt immer eine Wallbox installieren lassen. Das sieht das Recht so vor.
In Großstädten ist es ja auch üblich, dass man einen Stellplatz separat anmietet von einer Person, die den vielleicht nicht benötigt in ihrer Tiefgarage. Gibt es da auch Möglichkeiten oder Rechte oder wende ich mich dann am besten an die Person, die mir den Parkplatz, den Stellplatz vermietet hat?
Dann wird es natürlich ungleich komplizierter. Dann muss ich tatsächlich an die Person herantreten, die mir den Stellplatz vermietet hat. Möglicherweise hat die ja zufällig mittelfristig das Interesse, selbst mal ein Elektroauto anzuschaffen oder ähnliches, dann ist es vielleicht einfacher. Aber klar, da muss ich dann in die Diskussion gehen. Nichts ist unlösbar, das hatten wir eingangs auch gesagt, aber es gibt natürlich Fälle und das ist eben ein solcher skizzierter, wo es dann etwas schwieriger wird.
Mhm. Lohnt es sich denn für Eigentümergemeinschaften, wenn, sagen wir mal, das Haus eine überschaubare Zahl von Parteien hat, Herr Strobel, lohnt es sich dann vielleicht, sich zusammenzutun und auf Stromversorger zuzugehen? Gibt es da sozusagen auch ganze Pakete für Wohnanlagen, die dann, wo dann alle etwas davon haben? Sofern alle das möchten.
Also das macht in der Planung sicherlich Sinn, um den Gesamtprozess zu beschleunigen und vor allen Dingen auch den Netzanschlussbedarf zu kalkulieren. Auch das kam ja eingangs nochmal zur Sprache. Das heißt, gebündelt, das Interesse zu bündeln und dann auf den Energieversorger oder Netzbetreiber zuzugehen und zu sagen, wir wollen hier private Ladeinfrastruktur errichten, macht auf jeden Fall Sinn, sowohl was das Tempo der Installation angeht, als auch was Informationen rund um mögliche Produkte oder auch Installateure etc. angeht. Also Bündelung ja.
Herr Pertl, aus Ihrer Sicht, Sie planen und betreuen ja auch durchaus solche Projekte. Wenn es jetzt etwas größeren Umfang bekommt, dann dauert es wahrscheinlich auch länger, oder?
Genau, dann dauert es länger. Dann muss man ja sich erstmal anschauen, okay, wie ist die Situation vor Ort? Was ist denn der Bedarf der Menschen, die dort irgendwie sich in Zukunft oder aktuell ein Elektroauto anschaffen wollen? Wie viel soll da zukünftig geladen werden? Wie sieht der Hausanschluss aus? Und ja, was gibt es für Möglichkeiten? Wie kann man diesen vorhandenen Hausanschluss nutzen? Muss man den erweitern? Ja, wie groß ist der Bedarf? Also es geht immer darum, das zu verknüpfen. Und man muss jetzt nicht pauschal viel Geld dafür ausgeben, um den Hausanschluss zu erweitern und muss dann nicht viel Geld dem Energieversorger zahlen, zwangsweise. Genau, aber das sollte man sich immer genauer anschauen und zuerst ein Konzept vielleicht erstellen lassen, damit man sieht, was braucht man wirklich und was gibt es hier für Möglichkeiten.
Herr Nett, wie sieht es denn dann aus mit der Förderung? Muss dann jeder einzeln einen Antrag stellen oder fördern Sie auch solche privaten Gemeinschaftsprojekte, nenne ich es jetzt mal?
Also die KfW separiert in diesem Zusammenhang zwischen Gemeinschafts- und Sondereigentum. Und hier wird es auch ein bisschen komplizierter. Also wenn es Maßnahmen sind an Stellplätzen, die Gemeinschaftseigentum beispielsweise sind, verlangt die KfW, dass es ein Antrag ist, der auch über diese Wohnungseigentümergemeinschaft kommt. Und da geht dann auch kein Weg dran vorbei. Wenn es jetzt beispielsweise Ladestationen sind, die aber an Sondereigentum installiert werden, das heißt, wenn die Parkplätze zu einer konkreten Wohnung zum Beispiel gehören, dann ist es durchaus möglich, dass auch die einzelnen Stellplatzbesitzer dann für ihre Ladestation an ihrem privaten Stellplatz, sage ich mal, dann einen Antrag stellen können. Ja, und bei den Kosten muss man halt dann schauen, A, die Kosten, die auf sie selber entfallen wegen der Ladestation, für die eigene Installation können da angesetzt werden und die Kosten, die dann von der Wohnungseigentümergemeinschaft auf den einzelnen entfallen, dann auch nochmal, die dazugehören zur Installation.
Mhm. Dann muss man ja wahrscheinlich, wenn man das so plant mit mehreren, auch gucken, dass man auseinanderdividiert bekommt, wer verbraucht jetzt wie viel Strom. Wie läuft es dann? Braucht man dann neue Stromzähler?
Per se schreibt die KfW nicht vor, dass ein neuer Stromzähler vorhanden sein muss. Das ist aber dann mit dem Netzbetreiber entsprechend abzuklären, ob das sinnvoll ist oder eben nicht. Aber eine Anforderung der KfW selber ist es nicht.
Herr Strobel, was sagen Sie als Vertreter der Netzbetreiber?
Also wenn Sie das Sondereigentum haben mit einem spezifischen Stellplatz, wo Sie Ihren eigenen Strom beziehen und der Zähler für Ihre Wohnung woanders hängt, dann werden Sie sicherlich nochmal einen eigenen Zähler dafür brauchen. Wenn das jetzt ein Gemeinschaftseigentum ist, würde ich mal vermuten, dass dort das dann auch über einen gemeinsamen Zähler läuft, eben gerade weil auch die jeweilige Wallbox und der jeweilige Strombezug, den ich hatte, zugewiesen werden kann.
Kann man sich auch eine Wallbox teilen in einem Mehrfamilienhaus? Organisiert man das dann am besten privat oder?
Also eine Wallbox hat oder viele Wallboxen haben zwei Ladepunkte. Das heißt, sie können sich die schon teilen. Ich würde mal vermuten für die KfW, dass dort entscheidend ist, wer die Wallbox bezahlt. Wie sie nachher genutzt wird, wird ja an der Stelle keine Rolle spielen. Für die Stromerfassung selber ist es auch eine Frage, wer sozusagen den Anschluss hat und den jeweiligen Stromvertrag hat. Aber jetzt, wenn Sie jemand anders, also auch wenn Sie Besuch bekommen und jemand an Ihrer Wallbox lädt, das ist jetzt nichts, was Sie irgendwie separat erfassen.
Mhm. Gibt es auch Anreize dafür, Herr Boos, vielleicht die eigene Ladeanlage von anderen nutzen zu lassen, sozusagen halb öffentlich? Oder wird das gerade nicht gefördert?
Naja, das wäre insofern sinnvoll, als dass es helfen würde, die Ladeinfrastruktur insgesamt breiter verfügbar zu machen. Wenn in meiner Nachbarschaft irgendwo eine Wallbox ist, von der ich möglicherweise profitieren kann als Externer, dann spielt mir das natürlich in die Hände und erweitert die Möglichkeiten, wo ich eben in meiner Nachbarschaft laden kann. Aber da lauern tatsächlich einige Fallstricke, weil schon der Ansatz einer kommerziellen Nutzung natürlich eventuell auch steuerrechtliche Fragen dann aufwirft. Also bin ich dann Wallbox-Betreiber in einem kommerziellen Sinn vor dem Steuerrecht? Und dann gibt es ja auch das Eichrecht, gerade bei der Tankstelle oder bei öffentlichen Ladepunkten ist das ja ganz, ganz wichtig. Und wenn ich jetzt eine eichrechtskonforme Lösung dann sozusagen brauche, dann kostet die natürlich auch gleich wieder mehr. Also das ist etwas, was theoretisch sinnvoll wäre, um einfach die Ladeinfrastruktur, die vorhanden ist, breiter verfügbar zu machen, die aber sehr schnell steuerrechtliche oder einem Eichrechtsfragen aufwirft.
Mhm. Der Weg zur eigenen Ladestation zu Hause, zur sogenannten Wallbox, das ist heute unser Thema hier im Deutschlandfunk im Marktplatz. Eine knappe halbe Stunde haben wir noch, um einige Fragen zu beantworten. Und dafür sind bei uns heute die Experten zu Gast: Fabian Nett von der Förderbank KfW, der Energieberater Sebastian Pertl, Jan Strobel vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und Johannes Boos vom ADAC. Wir haben zuletzt über größere Wohnanlagen gesprochen. Und genauso einen Fall haben wir jetzt sozusagen in der Leitung. Herr Knödel aus Würzburg, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Rund 90 Wohnungen sind bei Ihnen in der Anlage, haben Sie uns am Telefon erzählt. Wie sieht's aus bei Ihnen mit den Wallboxen?
Die sehen noch gar nicht aus. Das ist eine relativ neue Wohnanlage, 91 Wohnungen, 40 Besitzer. Da hat der Bauträger für einen Großteil der Stellplätze in der gemeinsamen Tiefgarage Leitungen vorgerüstet, aber nicht angeschlossen. Er hat seinerzeit betont, das können nur die in Vollzug gesetzte Eigentümerversammlung tun. Jetzt wollen wir zum Anschluss kommen. Wir haben selber im November Förderantrag gestellt, individuell bei der KfW, und möchten das über die Bühne bringen. Nun brauchen wir zunächst...
Verzeihung, Sie als Eigentümergemeinschaft oder Sie privat?
Nein, als individuelle Eigentümer. Mhm. So, nun brauchen wir gleichwohl für den Anschluss zunächst mal einen Eigentümerbeschluss. Eigentümerversammlungen finden derzeit und bis auf Weiteres wegen Corona nicht statt. Wir brauchen zweitens natürlich die Wallboxen und einen Installateur, der uns diese letzte Meile installiert. Alle Installateure, die wir angesprochen haben, sagen uns, dass zumindest bei den populäreren Wallboxen die Lieferfristen schon jetzt im mittleren August liegen. Wenn ich von Ende August zurückrechne bis letzten November, dann habe ich die 9 Monate Frist der KfW schon verbraucht. Kurz gesagt, wir müssen damit rechnen, mit ziemlicher Sicherheit aus den 9 Monaten Frist herauszulaufen. Erstens aufgrund Corona, weil es keine Eigentümerbeschlüsse gibt, und zweitens aufgrund des nun ausgelösten Booms, der zu gewaltigen Lieferfristen führt. Meine Frage an Herrn Nett im Prinzip, primär, was kann ich da tun, um meine Förderung nicht zu verlieren?
Zwei Möglichkeiten. A, Sie würden sich mit uns nochmal konkret in Verbindung setzen, also am besten direkt anrufen, dass wir für die ganzen Anträge, die Sie da gestellt haben, für die Ladestation dann die Fälle durchgehen können und dann individuell eine Lösung finden können, dass man eventuell diese Frist nach hinten verlängert. Sie haben ja nachvollziehbare Gründe, die Sie nennen, sei es der Lieferverzug der Hersteller, wo Sie keinen Einfluss drauf haben, sei es Corona, gerade aktuell, die es nicht unbedingt gerade möglich macht, dass diese Wohnungseigentumsversammlungen stattfinden können. Ja, deshalb würde ich pauschal sagen, ist dieser Weg, dass Sie am besten direkt mal mit uns und der Fachberatung sprechen, der richtige Weg, damit man mal schauen kann, wie wir individuell für Sie dann eine Lösung finden können, damit Sie auch dann in den Genuss der Förderung kommen können.
Das heißt, tun wir jetzt oder etwas später?
Ich würde Ihnen das jetzt schon anraten, tatsächlich. Je schneller da eine Lösung vorhanden ist und je eher das Problem an uns herangetreten wird, desto eher kann man auch eine Lösung finden, die Sie dann auch in Ihrer Situation aktuell schon beruhigen kann und Ihnen da etwas Spielraum gibt.
Das heißt, Herr Nett, danke, Herr Knödel, für den Anruf. Herr Nett, das heißt, grundsätzlich ist es aber auch möglich, dann in solchen Fällen Aufschub zu bekommen.
Es ist pauschal nicht mit Ja zu beantworten. Es gibt Gründe, die sind nachvollziehbar, plausibel, wo man sagen kann, ja, das geht. Aber letzten Endes muss jeder Fall betrachtet werden und deshalb ist es halt wichtig, wenn jemand individuell ein Problem hat, wo er an die Grenzen kommt, ist es wichtig, zeitnah sich mit uns in Verbindung zu setzen, damit wir dann schauen können, ob da noch was möglich ist, was da möglich ist, wie auch immer. Da ist halt auch eine Lösung, ob ein neuer Antrag dann zu stellen ist, wenn die Voraussetzungen noch nicht überschritten wurden mit dem Vorhabensbeginn zum Beispiel, müsste man aber dann individuell mal schauen.
Okay. Und
grundsätzlich wäre der Tipp, die Förderung erst dann zu beantragen, wenn sozusagen die Eigentümerversammlung das Go auch gegeben hat und dann jetzt letztendlich auch eine Installation definitiv erfolgt, dann wäre es angeraten, sozusagen die Förderung irgendwie zu stellen. Der Fördertopf ist ja gerade nochmal aufgestockt worden. Klar, die Nachfrage ist groß, also jetzt bis in den August oder bis in den Herbst hineinzuschieben, würde ich möglicherweise nicht. Aber gerade bei den Eigentümerversammlungen gibt es ja in vielen Fällen auch virtuelle Formate. Das findet ja auch alles nicht mehr nur mit Präsenz vor Ort statt, sodass es da möglicherweise eben trotz ausgefallener Eigentümerversammlung in Präsenz die Möglichkeit gibt, diesen Antrag entsprechend durchzuwinken.
Da sind also einige, ich nenne es mal Managementfähigkeiten, durchaus gefragt. Die Erfahrungen mit dem Bau einer Wallbox hat auch Frau Lischke-Göring schon gemacht, die uns auch heute angerufen hat. Guten Tag, Frau Lischke-Göring.
Ja, guten Tag. Lischke-Göring heiße ich.
Oh, Verzeihung.
Ja, macht nichts. Wir haben im Sommer, im Juli ein Auto gekauft, ein Hybrid-Plug-in, und haben uns dann mit den Stadtwerken hier vor Ort in Iserlohn in Verbindung gesetzt und sind da sehr gut betreut worden. Die haben also alles vom Antrag stellen, Förderantrag stellen bis zur Installation gemanagt. Dann musste man nochmal einen Antrag ausfüllen nach Beendigung der Arbeiten. Die Anträge sind so kompliziert, dass ich das nicht gekonnt hätte, mein Mann auch nicht. Wir haben das also mit Hilfe der Stadtwerke gemacht. Dieser Mitarbeiter war sehr hilfreich. Aber irgendwas muss schiefgelaufen sein. Den Fördergelder haben wir noch nicht bekommen.
Und auch noch keine Rückmeldung, dass Ihr Antrag eingegangen sei oder ähnliches?
Das, ja. Also das, wir haben nach dem ersten Antrag wurde der Antrag dann bewilligt und dann musste man bis Ende Oktober die Arbeiten bewerkstelligt haben und das ist auch alles so erfolgt. Und dann, wie gesagt, musste dieses zweite Formular da abgeschickt werden. Das hat der Mitarbeiter von den Stadtwerken auch gemacht. Mhm. Und ja, seitdem warten wir auf das Geld.
Herr Nett, wie viel Zeit sollte denn verstreichen, bis man nervös werden darf?
Also es ist ja auch so, dass bei der KfW die Antragszahlen sehr, sehr hoch sind und dementsprechend kann es schon mal sein, dass die Bearbeitungszeiten etwas länger dauern. Ich kann definitiv nachvollziehen, dass die Nervosität dann auch bei den Kunden steigt und auch bei Ihnen hier konkret. Was ich Ihnen empfehlen würde, in der Regel warten Sie 4-5 Wochen mal. Das ist in Ordnung. Wenn Sie aber immer noch nervös sind und auch nach den 4 Wochen mal wissen wollen, wie der Stand ist, setzen Sie sich mit uns in Verbindung, nennen uns Ihre Zuschussreferenznummer und dann können wir individuell schauen, wie konkret Ihr Sachverhalt ist. Wie Sie aber schon mal sicherstellen können, dass für Sie alles in Ordnung ist, konkret ist Folgendes. Sie loggen sich im Portal ein und schauen doch mal unter den Zuschussanträgen, die Sie gestellt haben, ob da irgendwie was drinsteht, was abgelehnt wurde. Ist das nicht der Fall? Sie haben alles hochgeladen und Sie können gerade nichts weiteres machen, weil da steht, dass die Rückmeldung noch ausstehend ist. Können Sie beruhigt sein, dann sind Unterlagen bei uns eingegangen und dann kommt die Bearbeitung auch noch. Ja, aber wie gesagt, individuell bei diesem Ungewissen einfach dann konkret nochmal auf uns zukommen und einfach mal nachfragen.
Ja, das ist natürlich auch schwierig für mich. Ich kann das nicht so gut mit dem Online und ich habe versucht anzurufen, da ist kein Durchkommen. Mhm. Und ja, dann steht man da.
Jetzt also, das mit dem Durchkommen kann durchaus individuell mal sein, dass sehr, sehr viel los ist gerade aktuell. Da einfach nur die Bitte beharrlich bleiben, kurz dranbleiben. Sie kriegen auf Ihre Frage definitiv auch eine Antwort.
Ja. Na gut. Wir versuchen es nochmal.
Frau Lechek-Döring, danke für den Anruf. Sie haben jetzt angesprochen oder sie hat jetzt angesprochen, dass sie Hilfe von ihrem Netzbetreiber bekommt, auch mit der Antragstellung. Herr Strobel, ist das gang und gäbe, so ein Service? Kann man sich da durchaus, wenn man eben mit online nicht so parat ist, an den eigenen Energieversorger wenden?
Also es macht definitiv Sinn, dort einmal nachzuhaken, weil die Unternehmen der Energiewirtschaft das Thema Elektromobilität alle in der Bandbreite auch voranbringen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort ein Stadtwerk oder einen anderen Energieversorger haben, der sie bei dem Thema aktiv unterstützt, ist sehr hoch. Ich kann das jetzt natürlich nicht für alle über 800 Energieversorger und Stadtwerke konkret sagen, ob die da jetzt jeweils ein Produkt hat, aber es lohnt sich auf jeden Fall einmal nachzufragen. Und es freut mich auch zu hören, dass die Stadtwerke in Iserlohn offensichtlich das auch sehr positiv und aktiv unterstützt haben.
Jetzt haben wir noch einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Nachtmann, wenn ich das an der Telefonnummer richtig erkenne, aus Berlin. Und Herr Nachtmann, Sie sind Vermieter.
Ich arbeite mit einem Vermieter zusammen. Ja, guten Tag in die Runde. Ich habe folgende Frage. Wenn wir oder wir überlegen bei einem künftigen Neubauprojekt die Stellplätze, die im nicht in der Tiefgarage, sondern draußen dazugehören, sie möglicherweise alle mit so einer Ladeanlage auszustatten, von vornherein. Jetzt habe ich die Frage, ob ich das richtig verstanden habe, dass die unterschiedlichen Hersteller von Elektroautos alle unterschiedliche Ladeeinheiten zur Verfügung stellen, die man nicht miteinander austauschen kann. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ich glaube, Sie haben es falsch verstanden. Standard ist ja der sogenannte Mennecke-Stecker. Herr Boos, wollen Sie das vielleicht nochmal ausführen?
Ja, also es gibt die Wallboxen von BMW und Tesla zum Beispiel, die wir angesprochen haben, die jeweils nur für Kunden des jeweiligen Herstellers zur Verfügung sind. Aber es gibt natürlich eine ganze Bandbreite von Wallboxen, die Sie für jedes Fahrzeug einsetzen können. Die unterscheiden sich in der Leistung. Also wie gesagt, manche Fahrzeuge lassen sich ja nur einphasig laden. Die Standardempfehlung von unserer Seite ist immer eine dreiphasige 11 Kilowatt Wallbox. Und wenn Sie jetzt mehrere Wallboxen installieren, dann ist natürlich ein Lastmanagement auch entsprechend notwendig, also dass eben die verfügbare Leistung dann auch zuverlässig auf mehrere Elektroautos aufgeteilt wird oder der Ladevorgang mitten in der Nacht dann gegebenenfalls eben so lange aussetzt, bis wieder genügend Leistung verfügbar ist. Da gibt es viele Möglichkeiten und Lösungen, die am Markt verfügbar sind und die auch, das zeigen unsere Tests, sehr, sehr gut funktionieren. Also gerade das mit dem Lastmanagement ist eine Geschichte, die wirklich aus unserer Sicht sehr zuverlässig funktioniert. Da sind die Hersteller allerdings ein bisschen in der Pflicht, die Wallboxen bei, ich sage jetzt mal, Konfiguration oder auch bei der Bedienung möglichst intuitiv zu gestalten, weil wenn man an so eine Box hinkommt, die schon vorinstalliert ist, dann kann man sich die ja nicht aussuchen. Und da ist es eben so, dass Blinkcodes oder Fehlermeldungen oder der Ladestatus dann an jeder Wallbox irgendwie unterschiedliche Bedeutungen und unterschiedliche Farben hat. Da sind aus unserer Sicht die Hersteller gefordert, das ein bisschen einheitlicher zu gestalten.
Aber um das nochmal zusammenzufassen, ich nenne es mal einer für alle Lösungen, das gibt es durchaus.
Das gibt es durchaus, ja.
Mhm.
Also der Stecker ist standardisiert. Da haben Sie vollkommen recht.
Mhm.
Genau, da hätte ich noch was hinzuzufügen.
Ja, gerne.
Was jetzt das Lastmanagement angeht, da gibt es nur Beschränkungen, dass verschiedene Lastmanagementsysteme auch immer nur mit gewissen Herstellern von Ladestationen funktionieren. Also es gibt unabhängige Lastmanagementsysteme, es gibt Lastmanagementsysteme von den Wallbox-Herstellern direkt, wo man dann zum Beispiel den Mietern 20 Wallboxen zur Verfügung stellen kann, die alle vom gleichen Hersteller sind. Es gibt aber auch Systeme, da kann man eine übergeordnete Einheit irgendwo im Elektroraum einbauen, die dann mit den verschiedenen Wallboxen der unterschiedlichen Herstellern kommuniziert. Da müsste man sich im Vornherein nur Gedanken machen, welches übergeordnete System man verwenden möchte.
Wichtig ist nur, es ist dann kein Unterschied, mit was für einem Auto ich hinfahre. Also da kann ich mit dem E-Auto von BMW genauso hinfahren mit dem E-Auto von VW zum Beispiel.
Uns haben auch viele Fragen per E-Mail erreicht und die hat mein Kollege Thomas Meinhardt heute Vormittag gesichtet. Er ist jetzt in einem anderen Studio hier im Funkhaus. Herr Meinhardt, was interessiert unser Publikum noch?
Die Frage von Björn Benz. Per E-Mail. Wie sieht es denn mit der Versicherung aus? Muss die Feuerversicherung besonders abgeschlossen werden, wenn in der Tiefgarage, in der Garage oder vielleicht auch draußen eine Wallbox besteht?
Herr Boos, Sie sind unser Allrounder heute Morgen hier in der Runde.
Das ist jetzt tatsächlich eine versicherungsrechtliche Frage, auf die ich jetzt nicht zwingend eine Antwort habe. Ich meine aber, dass Usus ist, wenn das durch einen entsprechenden Elektrofachbetrieb erfolgt, die Installation, dass keine Änderung notwendig ist. Aber vielleicht kann Herr Pertl aus dem Elektrolager sozusagen noch ergänzende Informationen geben.
Ja, also ich verlasse mich da gerne auf die Aussagen der Feuerwehrverbände, die eigentlich die Brandlast eines Elektrofahrzeuges nicht höher einschätzen als die Brandlast eines Verbrennerfahrzeugs. Und genau, wenn die Wallbox gemäß den gängigen Vorschriften installiert wurde, dann passt es von der Seite her und das Elektroauto an sich stellt auch kein größeres Risiko in der Garage oder Tiefgarage dar als ein Verbrennerfahrzeug.
Wie schaut es aus bei Leasingautos? Bekomme ich da auch die Förderung? Und das andere, Leasingautos sind ja oft auch Firmenautos, also nicht auf den privaten Haushalt zugelassen. Also wenn das Auto nicht auf mich zugelassen ist, ich aber trotzdem die Förderung für eine Wallbox haben möchte, geht das?
Herr Nett, das Auto und seine Besitzverhältnisse, ist das egal bei der Beantragung der Förderung für die Wallbox?
Also primär ist es erstmal so, unabhängig davon, wem das Auto gehört, es geht erstmal um den Stellplatz. Der muss zu einer Wohnung gehören. Ob es jetzt ein Auto ist, was geleast ist, was aber letzten Endes, ich kann mal sagen, dem Eigentümer des Stellplatzes dann auch gehört, ist für die KfW nicht relevant. Und auch, ob es dann teilweise, ob dieses Auto dann selber privat genutzt wird oder auch noch teilweise beruflich, ist dann auch egal. Ja, es kommt drauf an.
Es gibt ja auch sogenanntes Wallbox-Leasing, das geht ja durchaus auch. Wie schaut es denn damit aus? Gibt es dafür Fördergelder von der KfW?
Wallbox-Leasing gibt es, ja. An sich würden wir es nicht akzeptieren oder akzeptieren wir es nicht. Wichtig ist für uns, dass in diesem Leasingvertrag direkt fest vereinbart wird, dass die Ladestation am Ende des Leasingvertrags ins Eigentum des Leasingnehmers übergeht. Das ist das Wichtige. Dann wird auch eine Förderung für die Wallbox und die Installationskosten bei der KfW gehen. Mhm.
Kann man über eine PV, also eine Photovoltaikanlage, den Strom ins eigene Auto bringen, ohne Wallbox, ohne weitere Einrichtungen wie doppelte Zähler und so weiter? Geht das? Ist das erlaubt?
Das ist eine Frage für unseren Elektrotechniker, Herr Pertl.
Also grundsätzlich, wenn ich mein Auto am Hausnetz lade und es wird gerade Energie aus der PV-Anlage in das Hausnetz eingespeist, dann wird diese Energie grundsätzlich erstmal für meine Verbraucher im Haus und dazu gehört auch das Elektroauto genutzt. Wenn ich jetzt aber gezielt diese Photovoltaikenergie nutzen möchte, weil ich zum Beispiel gar nicht weiß, okay, wie viel wird denn gerade in meinem Haus verbraucht, wird genug Photovoltaikenergie produziert, dann bräuchte ich irgendeine Kommunikation zwischen Wallbox und ja, meiner Hausinstallation. Aber grundsätzlich, wenn die PV-Anlage so installiert ist, dass sie für den Eigenverbrauch genutzt werden kann, das heißt, die PV-Energie wird primär für den Verbrauch im Haus genutzt, dann darf man das auch und es gibt da keine Probleme, was den Privathaushalt angeht.
Wenn ich einen modernen Stromzähler habe, also einen elektronischen Easy-Meter, schreibt Herr Nieber, reicht das dann aus als doppelter Stromzähler oder muss dann die Wallbox noch wieder einen weiteren Stromzähler haben?
Er weiß Rat.
Also der elektronische Stromzähler, da gibt es ja jetzt sozusagen die erste Generation auch von den Smart Meter Gateways, die dazugehören, um das zu einem intelligenten Messsystem zu machen, im Feld. Allerdings werden diese Zähler und vor allen Dingen auch die Smart Meter Gateways aktuell noch weiterentwickelt durch das Bundeswirtschaftsministerium und das BSI. Dort werden die technischen Richtlinien weiterentwickelt und dort geht es dann eben auch nachher die Fragestellung eines sozusagen Zweitarifzählers, ob er diese Funktionalitäten abbildet. Meines Wissens Stand heute ist das noch nicht der Fall, aber das glaube ich, das lässt sich am besten dann auch mit dem jeweiligen Energieversorger bzw. Messstellenbetreiber klären, wie dort die Zählereinrichtung idealerweise zu gestalten ist. Ich würde trotzdem gerne nochmal diesen Wallbox-Punkt ansprechen, der davor gefragt worden ist, also ob man keine Wallbox braucht. Das ist auch eingangs gefragt worden, Frau Hane, Sie hatten es angesprochen, ob man nur über die Steckdose laden kann. Ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig zu betonen, eine Wallbox bietet Ihnen zwei Vorteile. Erstens, Sie laden deutlich schneller, weil Sie mit 11 kW mit einer deutlich höheren Ladeleistung laden, als wenn Sie einfach in der Steckdose laden. Und zweitens bietet Ihnen die Wallbox in der Regel, das hat der ADAC-Test auch gezeigt, auch Sicherheitsvorrichtungen, die eben gerade dazu führt, dass Ihre Haushaltselektronik durch das Laden nicht überlastet wird. Das sind eigentlich die zwei Aspekte, die für das Laden mit einer Wallbox sprechen, also Sicherheit und Komfort beim Laden. Und wenn eben die Wallbox noch weitere Funktionalitäten bietet, eben zum Thema Ladestatus, Lastmanagement etc., sind das weitere Punkte, die noch hinzukommen. Aber deswegen, Wallbox empfiehlt sich definitiv auf jeden Fall. Und auch wenn Ihre PV-Anlage den kürzesten Lastfluss zum Fahrzeug sucht, sollten Sie sich trotzdem eine Wallbox installieren.
Viele Möglichkeiten gibt es in Dresden vor einer kleinen Wohnanlage, Wallboxen oder Stromanschlüsse zu installieren, aber es gibt keine eigenen Parkplätze. Ist denn für solche Fälle für die Anwohner, die die Elektroladestation nutzen, ein Sonderparkrecht möglich? Oder wie lang können auch die Leitungen sein zu den Autos?
Das ist jetzt eine sehr spezielle juristische Frage eigentlich. Ich weiß nicht, Herr Pertl, haben Sie bei Ihren Erfahrungen bei der Planung in größeren Wohnanlagen das schon mal erlebt, dass die Parkplätze nicht individuell waren?
Ja, es gibt durchaus die Fälle, bei denen man Gemeinschaftsstellplätze sozusagen hat, die abwechselnd genutzt werden können oder teilweise sogar auch für Mietfahrzeuge benutzt werden können. Und da gibt es dann spezielle Anforderungen an die Ladestation. Die müssen dann in der Regel eichrechtskonform gestaltet werden. Das heißt, die kosten auch mehr. Wenn mehrere Nutzer an einer Ladestation laden, dann ist das immer der Fall. Das heißt, es gibt eine höhere Anforderung.
Braucht man wahrscheinlich auch Zugangskarten, Chipkarten oder sowas, um sich zu identifizieren? Oder wie funktioniert das?
Genau. Das Zugangssystem und auch die Verwaltung der Ladestation wird etwas aufwendiger. Da gibt es dann meistens ein Online-Tool oder eine Software, in die die Daten der Ladestation eingespielt werden und wo man dann genau alle Ladevorgänge dem jeweiligen Nutzer zuordnen kann, eichrechtskonform gemessen, sodass die Abrechnung auch keine Probleme macht.
Mhm. Herr Meinert, ich glaube, für eine letzte Frage haben wir Zeit.
Ja, viele Autos sind ja gar nicht ganz leer, wenn sie nachts in die Garage gefahren werden, sondern nur halb leer. Deshalb die Frage, reicht der Wirkungsgrad aus, wenn man dann noch ein zusätzliches Kabel in der Tiefgarage anschließt, an den Hausanschluss oder vielleicht auch an die Wallbox? Also, oder überfordert man dann schon in vielen Fällen die Hausanlage?
Also es geht, glaube ich, darum, dass man ein wenig entladenes Auto in die Tiefgarage fährt und dann die Frage, ob es dann eben ausreicht, wenn man es über Nacht dort stehen hat, meinetwegen für 8 Stunden mit einer normalen Haushaltsstecker das zu laden.
Ich würde es dann persönlich gar nicht laden oder ich stecke es an die Wallbox. Aber ja, ich würde auf dieses Laden an der Haushaltssteckdose im Alltag verzichten und das wirklich nur in Notfällen verwenden.
Alles klar. Das war unser Marktplatz. Dank an meine Gäste heute. Das waren zuletzt gehört Sebastian Pertl, Energieberater aus München. Fabian Nett von der Förderbank KfW war ebenfalls zu Gast. Jan Strobel vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und Johannes Boos vom ADAC. Bis hierhin war Silke Hane im Studio. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss und einen schönen Tag noch.